Hören Sie nun den Vorsitzenden Evangelisten Gerald Weston.
Wir haben das 23. Kapitel des dritten Buch Moses, glaube ich nicht, noch nicht gelesen. Ich kann mich nicht erinnern. Wir haben darauf Bezug genommen und darüber nachgedacht. Es ist heute relevant, aber ich denke, es wird uns gut tun, dritte Buch Mose, Kapitel 23, Vers 23 zu lesen. Hier legt Gott seine heiligen Tage fest. Tatsächlich hier beginnend jetzt mit Vers 1. Dritter Buch Mose, Kapitel 23, Vers 1 und 2. Dritter Buch Mose, Kapitel 23, Vers 1 und 2. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sage den Israeliten und sprich zu ihnen, dies sind die Feste des Herrn. Also dies sind keine Feste der Menschen, es sind nicht die Feste der Juden oder die Feste Israels, es sind die Feste des Ewigen. Jetzt Vers 2, lesen wir den Rest. Die ihr ausrufen sollt als heilige Versammlung, das sind meine Feste. Dann beginnt er mit dem wöchentlichen Sabbat, jetzt im gleichen Kapitel Vers 4. Dies sind aber die Feste des Herrn, die ihr ausrufen sollt als heilige Versammlungen an ihren Tagen. Wir befinden uns also an einem dieser festgesetzten Zeitpunkte, dem Neumond im siebten Monat des hebräischen Kalenders. Das ist der Molad von Tischri. Dies ist der Neumond im siebten Monat, dem Posaunenfest. So kommen wir jetzt zu Vers 23 und 24. In diesem Kapitel, vor dies beschrieben wird, lesen wir diesmal im gleichen Kapitel, jetzt Vers 23 und 24. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sage zu den Israeliten, am ersten Tage des siebenten Monats, also Gotteskalender, sollt ihr Ruhetag halten mit Posaunenblasen zum Gedächtnis, eine heilige Versammlung. Da sollt ihr keine Arbeit tun und sollt dem Herrn Feueropfer darbringen. Bei uns wurden einige Trompeten geblasen. Das gibt es nicht in jeder Gemeinde. Wir haben nicht immer Leute, die wissen, wie man Trompeten bläst. Es ist also eine Kunst. Ich habe schon einmal versucht, Trompeten zu blasen, aber ich beherrsche diese Kunst nicht. Trotzdem war es wirklich schon schön, als Herr King die Trompete im Speisesaal blies, um alle zu einer Versammlung zusammenzurufen. So wurde das Schofar manchmal verwendet, um Leute zu einer Versammlung zusammenzurufen, damit sie den Speisesaal oder das Esszimmer, die Cafeteria, verlassen und für eine weitere Versammlung wieder hineinkommen. Das ist ein Gedenken an das Blasen von Trompeten, eine heilige Versammlung. Das ist es, was Gott uns zu tun befiehlt. Ich erinnere mich, als ich in Wisconsin Dells anfing, waren vielleicht 10.000 oder 11.000 Leute da. An anderen Orten wie an Lake of the Ozarks oder Lake der Ozarks waren es genau so viele oder sogar noch mehr. Ich erinnere mich an das allererste Jahr 1969. Ich erinnere mich sehr gut daran, denn in dem Jahr habe ich mich verlobt. Ich glaube, wir haben auch geheiratet. Denn wir haben eine Woche nach dem Fest geheiratet. Wir haben uns also während des Festes verlobt und eine Woche später geheiratet. Ich verstehe Leute nicht, die ein oder zwei Jahre warten, aber Carol war in Kalifornien und ich in Texas. Wir haben uns dort kennengelernt. Wir kannten uns natürlich vom College schon. Ich werde nicht weiter darauf eingehen, aber es war keine Zwangsheirat. Ich dachte auch, meine Eltern hätten das gedacht, aber es war irgendwie schwierig, wenn wir in zwei verschiedenen Teilen des Landes waren. Also, aber ich erinnere mich an die etwa 11.000 Leute, die da waren. Wir hatten auch andere Festorte natürlich. Und zu der Zeit waren wir etwa 150.000 Menschen. Man fragt sich, wo sind sie heute? Wir haben hier eine große Gemeinde, aber viele unserer Gemeinden sind klein. Die treffen sich an diesem Tag vielleicht mit zwei oder drei Gemeinden, um dies zu etwas ganz Besonderes zu machen. Aber denken Sie an all diese Menschen und das Wissen, das Sie vergessen haben. Sie wissen nicht, mehr, was diese Tage bedeuten. Es ist sehr traurig, darüber nachzudenken. Sie können vielleicht Christi Wiederkehr ausspucken, aber ich garantiere Ihnen, dass Sie vieles vergessen haben, da Sie diesen Tag nicht mehr eingehalten haben. In unserem Online-Bildungsprogramm gibt es eine Schwerpunkteinheit zum Posaunenfest und darin zitiert Herr Jonathan McNair Folgendes: Die jüdischen Feiertage, ein Leitfaden, ein Kommentar von Michael Strassfeld. Er bedrückt die Bedeutung dieses Tages auf eine Weise aus, die sich nicht allzu sehr von der anderer jüdischer Quellen unterscheidet. Ich habe andere gelesen und sie kommen zu ähnlichen Schlussfolgerungen. Er ist in mancherlei Hinsicht vielleicht etwas präziser als andere, aber ich habe es überprüft, aber sie wissen wirklich nicht, was diese Tage bedeuten. Herr Strassfeld schreibt, was auch immer der eigentliche Ursprung der Feste ist, über den unter Gelehrten viel gestritten wird, also viel gestritten, aber sehr wenig wahr, also weiter mit dem Zitat: Heute werden sie als Feier des Beginns des neuen Jahres gefeiert. Mit anderen Worten, des bürgerlichen Jahres, denn der Kalender für die Feiertage beginnt im Frühjahr. Herr Strassfeld fährt fort: Tatsächlich ist das Schweigen der Bibel über das Neujahr im Herbst und seine Feier kaum zufällig. Die Feier dieses Festes war so voller heidnischer Verbindungen, dass die eher puritanischen biblischen Autoren das Fest wahrscheinlich ganz und gar ablehnten. Ende des Zitats. Wirklich? Die Autoren, die Schreiber der Bibel, haben es vermeidet, weil es irgendwie mit heidnischen Ursprüngen in Verbindung gebracht werden könnte? Nicht wie Weihnachten und Ostern und einige der anderen? Die biblischen Feiertage sind nicht heidnischer Ursprungs also, sie kommen von Gott. Er sagt weiter in seinem Zitat: Nur im Talmud wird Rosh Hashanah als großes jüdisches Fest erwähnt. Ende des Zitats. Dann erklärt Herr McNair, wo es kommt oder woher es kommt. Wahrscheinlich haben vor allem die Juden der Diaspora, die Juden Babylons, viel getan, um die Akzeptanz dieses Festes zu fördern und haben ein Erbe hinterlassen, das in vielerlei Hinsicht an das alte babylonische Neujahrsfest erinnert. Ende des Zitats. Nun, mir scheint, dass Gott dieses Gebot schon zur Zeit des Levitikus oder des Exodus gegeben hat. So kam die babylonische Gefangenschaft hunderte von Jahren später. Wir haben es also nicht als Folge der babylonischen Gefangenschaft der Juden. Es wurde von Gott gegeben. Dort heißt es, obwohl der dritte Buch Mose, Kapitel 23, Vers 23 klar hervorgeht, dass es sich in der Bibel um einen Festtag handelt, ist die Natur dieses Festes unklar. Ende des Zitats. Ist die Natur dieses Festes wirklich unklar? Heute stelle ich die Frage und beantworte sie: Was ist die Bedeutung dieser Tage? Oder anders ausgedrückt, warum sind wir hier? In der Lektion zum Thema Posaunen wird aufgelistet, wie das Schofar im Alten Testament verwendet wird. Und das sollte ein deutliches Hinweis auf die Bedeutung dieser Tage sein. Tatsächlich habe ich ganze Predigten zu diesem Thema gehalten, in denen ich gezeigt habe, wie das Schofar im gesamten Alten Testament verwendet wird. Es wird beispielsweise verwendet, um eine Versammlung einzuberufen. Und dies ist keine spirituelle Sache, aber da wird ein Schofar und jemanden haben, der es blasen kann. Rufen wir die Leute zu einer Versammlung zusammen, so wie wir diejenigen zusammenrufen, die in der Cafeteria waren, um zu signalisieren, dass es Zeit ist, zusammenzukommen. Es war auch ein Kriegsgeräusch, eine Warnung vor Krieg und signalisierte das Ende einer Schlacht. Das Schofar hatte viele Verbindung mit Krieg. Im Psalm 81 wird dieser Tag gewürdigt. In Vers 4 heißt es: Blaset am Neumond die Posaune. Die Posaune, das Schofar, wurde zur Zeit des Neumondes geblasen. Aber besonders zu diesem Anlass, weil dies der Neumond im 7. Monat war, es heißt auch am Vollmond am Tage unseres Festes, denn dies ist eine Satzung für Israel, eine Ordnung des Gottes Jakobs. Jetzt haben wir den Neumond, die kleine Mondsichel, und wir haben den Vollmond. Wenn Sie sich beispielsweise Passa ansehen oder den ersten Tag der ungesäuerten Brote oder das Laubhüttenfest, dann geht es auch um den Vollmond. Der Vollmond kann je nach Ort auf der Erde und dem genauen Tag leicht variieren. Es gibt einen technischen Neumond und dann gibt es den sichtbaren Neumond. Manchmal sieht es an etwa 3 Tagen noch voll aus, aber technisch gesehen gibt es eine bestimmte Zeit, in der man sagt, dass dieser voll ist. Der Neumond und der Vollmond haben einen bestimmten Verband mit den Festen Gottes. Das ist also eine weitere Art, wie es verwendet wurde. Ein weiteres Beispiel für die Verwendung des Schofars finden wir im 2. Könige, Kapitel 11. Es gibt einen weiteren Hinweis auf die Bedeutung dieses Festes, das wir feiern. In 2. Könige, Kapitel 11, lesen wir über Athalia, die sich selbst zur Königin machte und alle Erben tötete, bis auf den einen, der verschont blieb, einen 7-Jährigen. Nun, er war ein Kleinkind, aber als er 7 Jahre alt war, wurde er zum König ernannt. Lesen wir jetzt 2. Könige 11, Vers 13. 2. Könige, Kapitel 11, Vers 13. Und als Athalia das Geschrei des Volks hörte, das herzulief, kam sie zum Volk in das Haus des Herrn. Und weiter im gleichen Kapitel, Vers 14. Und sah und siehe, da stand der König, also das Kleinkind, an der Säule, wie es Gebrauch war, und die Hauptleute und die Trompeter bei dem König, und das Volk des Landes war fröhlich und blies die Trompeten. Athalia aber zerriss ihre Kleider und rief: Aufruhr, Aufruhr. Wir sind mit dieser Geschichte sehr vertraut, oder zumindest glaube ich das. Es ist eine faszinierende Geschichte mit vielen Lehren, sowohl aus der Zeit davor als auch danach. Aber beachten Sie, dass es einen neuen König gab. Dies ist nur ein Beispiel von mehreren, die wir kennen können, wozu sie die Trompeten oder das Schofar bliesen. So werden Kriegslärm, die Bedeutung einer Versammlung und die Krönung eines neuen Königs mit dem Blasen von Posaunen in Verbindung gebracht. Doch das Alte Testament berichtet uns noch mehr über das Blasen von Posaunen. Das ganze Buch Joel handelt von dem Tag des Herrn. Gehen wir jetzt dahin. Joel 1, Vers 15. Joel 1, Vers 15. O weh des Tages, denn der Tag des Herrn ist nahe und kommt wie ein Verderben vom Allmächtigen. Dann beachten wir bitte Joel Kapitel 2, Vers 1. Joel 2, Vers 1. Blas die Posaune zu Zion oder Jerusalem, ruft laut auf meinem heiligen Berge, erzittert alle Völker des Landes, denn der Tag des Herrn kommt und ist nahe. Auch hier handelt es sich um das Widderhorn, wie man am Rand bemerkt, das Schofar. Lesen wir jetzt nochmal Joel 2, Kapitel 1, Entschuldigung, Joel Kapitel 2, Vers 1 und 2 jetzt. Joel 2, Vers 1 und 2. Blas die Posaune zu Zion, ruf laut auf meinem heiligen Berge, erzittert alle Bewohner des Landes, denn der Tag des Herrn kommt und ist nahe, ein finsterer Tag, ein dunkler Tag, ein wolkiger Tag, ein nebliger Tag, gleich wie die Morgenröte sich ausbreitet über die Berge, so kommt ein großer und mächtiges Volk, dergleichen vormals nicht gewesen ist und in Fort nicht mehr sein wird, auf ewigen Zeiten für und für. Es beschreibt eine Zeit, die sich vor allem zuvor unterscheidet. Hier finden wir die Verwendung des Schofars im Zusammenhang mit dem Tag des Herrn, aber das ist nicht der einzige Ort. Beachten Sie im Buch Sephania, also Sephania Habakkuk, dann Sephania, danach Haggai, jetzt Sephania, Kapitel 1, Vers 14 bis 18, Sephania 1, 14 bis 18. Des Herrn großer Tag ist nahe, er ist nahe und alt sehr. Her horch, der bittere Tag des Herrn, da werden die Starken schreien, denn dieser Tag ist ein Tag des Grimmes, ein Tag der Trübsal und der Angst, ein Tag des Wetters und des Ungestürms, ein Tag der Finsternis und des Dunkels, ein Tag der Wolken und des Nebels, ein Tag der Posaune und des Kriegsgeschrei gegen die festen Städte und die hohen Zinnen. Und ich will die Menschen ängstigen und sie umhergehen sollen wie die Blinden, weil sie wieder dem Herrn gesündigt haben. Ihr Blut soll vergossen werden, als wäre es Staub, und ihre Eingeweide sollen weggeworfen werden, als wären sie Kot. Es wird sie ihr Silber und Gold nicht erretten können am Tage des Zorns des Herrn, sondern das ganze Land soll durch das Feuer seines Grimmes verzehrt werden, denn er wird plötzlich ein Ende machen mit allen, die im Lande wohnen. Hier ist also ein Tag, der unter anderem vom Klang der Posaunen geprägt ist. Wenn wir uns alle Verwendungsarten des Schofars im Alten Testament ansehen, und ich habe hier gerade erst an der Oberfläche gekratzt, geht die Fokuseinheit zu den Posaunen im Ausbildungslehrprogramm, Online-Programm, also tiefer in diesem Lehrstoff. Wenn jemand, der neu ist, nicht weiß, wie er darauf zugreifen kann, sprechen Sie bitte mit Herrn Strain oder Herrn Populo, und ich bin sicher, sie können Ihnen helfen, herauszufinden, wie Sie da Anschluss finden. Möglicherweise müssen wir Ihre Bezeichnung von Teilnehmer zu potenziellem Mitglied oder etwas Ähnlichem ändern. Wir können das arrangieren, sodass Sie die Fokuseinheit belegen können, wenn Sie möchten. Das Programm enthält weitere Schriftstellen, die zeigen, wie das Schofar verwendet wird. Aber wenn wir uns nur ansehen, wie die Posaune verwendet wird, insbesondere das Blasen des Widderhorns im Alten Testament, deutet dies auf die Ankunft eines neuen Königs und eine Zeit des Krieges hin. Allerdings sind die Schlüssel zum vollständigen Verständnis dieser Tage tatsächlich im Neuen Testament zu finden. Ohne das Neue Testament wäre es sehr schwierig, nicht unmöglich, aber schwierig, die Bedeutung des Tages als Gedenktag des Posaunenblasens zu erkennen. Daher war es nie möglich, alles allein aus dem Alten Testament zusammenzufügen. In diesem Fall würden wir davon ausgehen, dass kirchliche Gelehrte diesen Tag verstehen würden, da sie sowohl das Alte als auch das Neue Testament haben. Wenn wir im Neuen Testament vom Blasen von Posaunen oder einer Posaune lesen, gibt es meines Wissens nur eine Ausnahme. Es können zwei oder drei sein. Ein Beispiel ist, als Menschen im Tempel gingen und eine Posaune bliesen, um alle mitzuteilen, dass sie einen großen Batzen Geld in den Topf warfen. Ansonsten geht es fast ausschließlich um die Zukunft des Tages des Herrn, die Wiederkehr Jesu Christi und die Auferstehung der Toten, wie wir sehen werden. Man sollte meinen, dass christliche Gelehrte das herausfinden könnten, aber das können sie nicht. Der Grund ist, da sie das Gesetz Gottes und die heiligen Tage Gottes ablehnen und sie als Legalismus bezeichnet haben und sie durch Tage ersetzt haben, die aus reinem Heidentum stammen. Irgendwie ist das kein Legalismus, es ist eine Ironie, nicht wahr? Sie werfen uns Legalismus vor, weil wir den Sabbat einhalten, aber sie betrachten ihre Sonntagsheiligung nicht als Legalismus, obwohl sie in der Vergangenheit blaue Gesetze zur Sonntagsheiligung durchgesetzt haben. Sie hatten all diese Gesetze in der Vergangenheit und werden sie wieder haben. Sie sehen das nicht als Legalismus, aber das, was wir tun, um Gott zu gehorchen, sehen sie als Legalismus an. Im Neubibelkommentar überarbeitete Version steht Folgendes. Ich glaube, es ist eine methodistische Quelle. Es ist auf jeden Fall ein protestantischer Kommentar. So beschreiben sie die Bedeutung dieses Tages als Folgendes. Dieses Gedenkblasen kann auf zweierlei Weise verstanden werden. Gott erinnert die Menschen an ihre Pflicht, sich auf die Feiertage vorzubereiten, die dieser Monat für sie bereithält. Ende des Zitats. Also, sie beziehen sich auf die Juden, weil sie die übrigen Feiertage nicht einhalten, aber sie sagen, dass Gott ihnen dies gab, damit sie sich auf den Versöhnungstag, das Sabbathüttenfest und den letzten großen Tag vorbereiten können. Weiter mit dem Zitat, und das Volk erinnert Gott an seinen Bund und seine Güte gegenüber ihren Vätern und ihnen. Ende des Zitats. Also mit anderen Worten, erinnert es sie also an die bevorstehenden Feierlichkeiten und es erinnert Gott an seine Verpflichtungen. Klaas Kommentar ist ebenso interessant, wenn nicht sogar noch interessanter. Es heißt, dieses Posaunenfest war der Beginn des sogenannten bürgerlichen Jahres. Das Fest kann wahrscheinlich, wohlgemerkt wahrscheinlich, wie es da steht, weiter also mit dem Zitat, keinen anderen Zweck als den Beginn des Jahres zu feiern, wenn diese Unterscheidung bei den alten Juden tatsächlich galt. Ende des Zitats. Wenn sie sie überhaupt anerkannten, ist es genau wie unser Neujahrsfest. Es ist einfach eine Feier des neuen Jahres. Das ist alles, was es mit irgendetwas zu tun hatte. Der Grund also, warum sie diese Dinge nicht verstehen, ist wiederum, dass sie sie nicht einhalten. Wenn wir diese Tage einhalten, haben wir eine bessere Perspektive auf ihre Bedeutung. Wir erkennen das Passa des Tages an, an dem Christus gekreuzigt wurde. Etwas, das in der sogenannten christlichen Welt fast völlig verloren gegangen ist. Tatsächlich nennen sie es das Abendmahl des Herrn oder das letzte Abendmahl oder so, ziemlich alles andere als Passa. Es gibt auch eine Stelle im Kolosserbrief, die völlig missverstanden wird. Wir verbringen auch so viel Zeit damit zu erklären, was es nicht bedeutet, dass wir nicht erkennen immer, was es bedeutet. Der Apostel Paulus sprach zu den heidnischen Kolossern und wies auf ein paar Dinge hin. Es gab eine Häresie, die ganz klar die Fülle Christi betraf, um als Mittler zwischen Gott und den Menschen auftreten zu können. Es gab bestimmte Gnostiken oder gnostische Tendenzen, bei denen man verschiedene Vermittler, verschiedene Emanationen durchlaufen musste. Mit anderen Worten, Christus reichte nicht aus, um zwischen Mensch und Gott zu vermitteln. Sie mussten eine ganze Reihe von ihnen durchlaufen und es war nur der letzte von ihnen. In diesem Sinne war er der geringste von ihnen, denn die anderen waren so heilig, sie standen Gott näher, aber Christus war dem Menschen näher, also näher dem bösen Teil. Das war ihre Häresie. Aber wir bemerken, dass Paulus im ersten Kolosser, Kapitel 1, also Kolosser 1, Vers 15 und 16, Folgendes zum Ausdruck bringt. Kolosser 1, 15 und 16 jetzt. Er, also Christus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene von aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Wir lassen den Vater hier also nicht aus. Gott der Vater benutzte Jesus Christus, um diese Dinge zu erschaffen. Aber es heißt, sie seien durch ihn erschaffen worden. Es war derjenige, der die Schöpfung tatsächlich vollbrachte. Gott tat es durch ihn. Weiter in Kolosser Kapitel 1 jetzt, Vers 16 bis 18. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Also dies, falls nun Zweifel darüber bestehen, von wem er spricht. Noch einmal lesen wir den zweiten Teil jetzt von Vers 18. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei. Christus ist also das Oberhaupt des Leibes. In Vers 24 desselben Kapitels heißt es, um seines Leibes willen, nämlich der Kirche. Der Leib Christi ist also die Kirche Gottes, und er ist das Oberhaupt des Leibes. Jetzt Kolosser 2, Vers 4. Ich sage das, damit euch niemand betrüge mit verführerischen Reden. Was auch immer die Häresie ist, sie geschieht durch Philosophie, leeren Trug und die Überlieferung der Menschen gemäß den Grundprinzipien der Welt und nicht gemäß Christus. Das hat nichts damit zu tun, dass die Gesetze Gottes die Häresie sind. Vielleicht hat die Art und Weise, wie sie eingehalten oder beachtet wurden, etwas damit zu tun, aber das hatte nichts mit dem Gesetz Gottes zu tun, denn er sprach von menschlichen Überlieferungen. Jetzt weiter im gleichen Kapitel, Vers 10, Kolosser 2, Vers 10. Und an dieser Fülle habt ihr Teil in ihm, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist. Wie geschrieben steht, Christus ist also das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten, er ist das Oberhaupt der Kirche. Aber in Vers 16 des zweiten Kapitels heißt es, jetzt Kolosser 2, Vers 16 und 17, Kolosser 2, 16 und 17. So lasst euch nun von niemandem ein schlechtes Gewissen machen wegen Speise und Trank oder wegen eines bestimmten Feiertags, Neumondes oder Sabbates. Das alles ist nur ein Schatten der zukünftigen oder des zukünftigen, leibhaftig aber ist es in Christus. Dies wird in der neuen Broschüre über Gesetz und Gnade erklärt, die bald erscheint. Ich habe dies schon einmal erklärt, aber ich weiß, dass wir hier neue Leute haben, und dies wird oft gegen uns verwendet, um zu sagen, dass das Gesetz abgeschafft sei. Das wurde mir vorgeworfen, als ich 17 Jahre alt war. Die Leute behaupten, wir müssen diese Dinge nicht tun, weil sie nur ein bloßer Schatten der zukünftigen Dinge seien und nicht das wahre Wesen von Christus ist. Diese Übersetzung hat ein Problem. Paulus sagt den Kolossern Folgendes. Lesen wir nochmal Kolosser 2, 16. So lasst euch nun von niemandem ein schlechtes Gewissen machen wegen Speise und Trank und wegen eines bestimmten Feiertags, Neumonds oder Sabbats. Es gab Menschen, wie wir später lesen, die Asketen waren und sehr strenge Regeln in Bezug auf das hielten, was man tat. Einige der Gnostiker gingen in beide Extreme. Einige waren sehr liberal und andere praktizierten Vernachlässigung des Körpers und dachten, es sei wichtig, Dinge nicht zu genießen. Einige, wie die Essener, eine strenge Sekte der Juden, saßen während des Mahlzeiten schweigend da. Und Paulus sagt, lasst nicht zu, dass jemand kommt und euch über Dinge richtet, die nur ein Schatten sind. Aber wie man es übersetzt hatte, die Dinge ankündigen, die kommen werden. Das Wort Substanz ist wahrscheinlich in einer Randbemerkung mit Körper gekennzeichnet. In der alten King James Bibel ist das Wort in Kursivschrift gedruckt, weil es ursprünglich nicht dort stand. Es musste also heißen, sondern der Leib Christi. Was bedeutet das? Es bedeutet, lasst nicht zu, dass jemand kommt und euch über Dinge richtet, die Dinge ankündigen, die kommen werden, sondern lasst euch diese Dinge vom Leib Christi lehren. Das ist es, was es wirklich aussagt. Wenn man das große Ganze betrachtet, ist das die einzige Schlussfolgerung, zu der man kommen kann. Wollte Paulus damit sagen, dass wir die Feiertage des Alten Testamentes, die auch zum Neuen Testamenten gehören, abschaffen und all diese heidnischen Tage einführen sollten? Wenn Gott sagt, dies sind meine Feste, sollten wir sie dann abschaffen und etwas von Konstantin und anderen einführen? Beachten Sie, wie es hier weitergeht, Kolosser Kapitel 2 jetzt, Vers 18, Kolosser 2, 18. Lasst euch den Siegespreis von niemandem nehmen, der sich gefällt in falscher Demut und Verehrung der Engel und sich dessen rühmt, was er geschaut hat und ist ohne Grund aufgeblasen in seinem fleischlichen Sinn. Es gibt mehr als eine Art Anbetung von Engeln zu verstehen, ob es nun die Engel waren, die Gott anbeteten oder die Menschen, die Engel anbeteten. Was wir wissen ist, dass die Gnostiker diese Vermittler durchlaufen mussten. In gewisser Weise ist der Katholizismus sehr ähnlich und ist wahrscheinlich davon abstammend, wo man zu Maria oder anderen Heiligen betet, der dann Gott in ihrem Namen anfleht. Das ist eine seltsame Herangehensweise an das, was Gott von uns erwarten würde. Er fährt fort hier in Vers 19 im gleichen Kapitel, Vers 19, und hält sich nicht an das Haupt. Wer ist das Haupt? Natürlich Christus. Weiter im gleichen Kapitel, Vers 19 bis 21. Vers 19 bis 21. Und hält sich nicht an das Haupt, von dem her der ganze Leib durch Gelenke und Bänder gestürzt und zusammengehalten wird und wächst durch Gottes Wirken. Wenn ihr nun mit Christus den Mächten der Welt gestorben seid, was lässt ihr euch dann Satzungen auferlegen, als lebt ihr noch in der Welt? Du sollst das nicht anfassen, du sollst das nicht kosten, du sollst das nicht anrühren. Dies sind weltliche Ideen also. Weiter Vers 22 und 23. 22 und 23. Das alles soll doch verbraucht und verzehrt werden. Es sind Gebote und Lehren von Menschen, die zwar einen Schein von Weisheit haben durch selbst erwählte Frömmigkeit und Demut und dadurch, dass sie den Leib nicht schonen, sie sind aber nichts wert und befriedigen nur das Fleisch. Wenn wir zum Fest gehen, haben wir viele von Ihnen wahrscheinlich schon erlebt, dass Leute sagen, dass sie in Knechtschaft leben, wenn sie diese Tage einhalten. Ich bin sicher, dass einige von Ihnen das schon einmal gehört haben, ich jedenfalls schon. Sie sagen, das ist Knechtschaft. Normalerweise sehe ich also irgendwann während des Laubhüttenfestes bei einem wirklich schönen Essen mit guten und neuen Freunden und kneife mich, um mich dann zu erinnern, dies ist Knechtschaft. Die Asketen, die Leute, die ihnen hier Probleme bereiteten, wollten, dass sie den Körper vernachlässigten und das Fest nicht genießen sollten. Sie sollten dort sitzen, als wäre es eine Totenwache oder eine Beerdigung, anstatt glücklich und fröhlich zu sein. Paulus sagt, lasst nicht zu, dass jemand kommt und euch das antut. Diese Dinge deuten auf zukünftige Ereignisse hin. Und der Leib Christi ist derjenige, der euch über diese Dinge belehren wird, also die Kirche Gottes. Wir wissen also, dass diese Ereignisse eine Vorahnung zukünftiger Ereignisse sind. Und wir wissen das nicht nur durch diese Schriftstelle, sondern auch durch einen Blick auf das Passafest. Christus starb am Passafest. Der Heilige Geist kam am Pfingsttag und die Kinder Israels zogen aus Ägypten aus und ließ ihren sauren Teig und ihre Sünden hinter sich. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 5, wird davon gesprochen. Denn auch unser Passah Christus ist für uns geopfert worden. Darum lasst uns das Fest feiern, nicht mit dem alten Sauerteig, auch nicht mit dem Sauerteig der Bosheit und Arglist, sondern mit dem ungesäuerten Brot der Aufrichtigkeit und Wahrheit. Es zeigt uns sehr deutlich, dass wir das Fest feiern sollen. Er sagt zu den Korinthern, lasst uns also das Fest feiern. Und es geht um das Fest der ungesäuerten Brote. Wir sehen, dass Sauerteig und Bosheit oder Schlechtigkeit Tücke symbolisiert, während der ungesäuerte Brot Aufrichtigkeit und Wahrheit symbolisiert. Wir sehen also, dass diese Tage zukünftige Ereignisse vorschatten. Was also bedeutet dies? Was sagt es uns? Obwohl es andere relevante Schriftstellen gibt, lässt das Buch der Offenbarung wenig Zweifel an der Bedeutung dieses Tages. Wir können uns die Feiertage ansehen und sehen, wie sie in der Heiligen Schrift sehr deutlich dargelegt werden. Dieser steht genau in der Mitte. Es wird nicht genauso genannt, ist aber durch die Art und Weise, wie er im Neuen Testament verwendet wird, sehr deutlich vorhanden, da fast immer von einem einzigen Tag die Rede ist. Das erste Kapitel der Offenbarung gibt uns das Thema des Buches der Offenbarung. Es ist kein Wunder, dass die Leute versucht haben, dieses Thema zu verwirren, weil es so wichtig ist. Sie beginnen mit dem Buch der Offenbarung und verstehen gleich zu Beginn alles falsch, sodass die Wahrheit nicht weitergeht. Lesen wir Offenbarung, Kapitel 1, Vers 10. Offenbarung, Kapitel 1, Vers 10. Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine große Stimme wie von einer Posaune. Am Tag des Herrn ertönt also eine Posaune. Was sie sagen wollen ist, dass der Tag des Herrn der Sonntag ist, dass Gott den wöchentlichen Sabbat abgeschaffen hat und dass der Tag des Herrn der Sonntag ist. Das erinnert mich daran, wie die Welt schon immer die Technik der Sprachveränderung angewendet hat. Wenn wir vom Sonntag als dem Tag des Herrn sprechen, was in dieser Welt üblich ist, und wenn wir das wiederholen, gewinnen wir im Grunde, indem wir die Sprache ändern. Wenn Sie jedoch die Heilige Schrift schauen, finden Sie nur drei Stellen, die davon sprechen, dass Christus der Tag der Herr eines Tages ist, und das ist der Sabbat. Sie können es in Mark Kapitel 2, Vers 28 lesen, wie es heißt, denn auch der Sohn des Menschen ist der Herr des Sabbats. Der Bericht von Matthäus und Lukas sagen dasselbe. Sie sprechen nie von einem ersten Tag der Woche als dem Tag des Herrn oder dem Tag des Sohnes des Menschen. Wenn also von einem Wochentag die Rede wäre, müsste es der Sabbat sein, wenn wir die heiligen Schriften so nehmen, wie sie sind, wie Gott sie geschrieben hat. Aber hier geht es nicht um einen Wochentag, woher wissen wir das? Der Tag des Herrn ist eigentlich dasselbe wie die Bedeutung von der Tag des Herrn. Wenn wir uns ansehen, was wir hier im Buch der Offenbarung lesen, sehen wir das als Thema. In den Kapiteln 2 und 3 erfahren wir, wer das Volk Gottes ist, wer die Diener Gottes sind, denen die Botschaft überbracht werden muss. Kapitel 4 sagt uns, dass die Botschaft von Gott dem Vater kommt. Und dann wird in Kapitel 5 gezeigt, dass die Botschaft auf eine Schriftrolle mit 7 Siegeln steht und dass es nur ein Wesen gibt, das sie öffnen kann. Und das ist das Lamm Gottes. Dort ist alles dargestellt. Das 6. Kapitel öffnet dann die Siegel dieses Buches, beginnend mit den ersten 4 Siegeln, den sogenannten 4 Reitern der Apokalypse. Wir haben das 5. Siegel, das das Martyrertum der Heiligen darstellt. Das 6. Siegel offenbart die himmlischen Zeichen, beginnend in Vers 12. Am Ende von Kapitel 6, einem relativ kurzen Kapitel mit nur 17 Versen, haben wir bereits 6 der 7 Siegel dieser Schriftrolle durchgearbeitet. Nun lesen wir Offenbarung Kapitel 6, Vers 15 und 16. Offenbarung Kapitel 6, Vers 15 und 16. Und die Erde und die Könige auf Erden und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Gewaltigen und alle Sklaven, also jeder, und alle Freien geborgen sich in den Klüften und Felsen der Berge und sprachen zu den Bergen und Felsen, fallt über uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Also die Welt will nicht an den Zorn des Lammes denken, doch in Vers 17, im gleichen Kapitel heißt folgendes, Vers 17, denn es ist gekommen der große Tag ihres Zorns und wer kann bestehen? Also der Tag des Zorns des Lammes, der Tag des Herrn ist in Wirklichkeit gekommen. Bevor es losgeht, lesen wir im Kapitel von 144.000 und einer unzahlbaren Menge, die versiegelt und vor dem Tag des Herrn beschützt sind. Der Zorn des Lammes beginnt in Kapitel 8 und dort heißt es, er öffnete das siebte Siegel. Als das siebte Siegel der Schriftrolle geöffnet wird, sehen wir, dass sieben Engel vor Gott stehen. Vers 2 sagt, dass ihnen sieben Posaunen gegeben wurden. Dann gibt es eine kurze Pause und wir sehen, wie die Engel sich darauf vorbereiten, die Posaunen zu blasen. Jetzt Offenbarung 8, Vers 6 und 7. Offenbarung 8, Vers 6 und 7. Und die sieben Engel mit den sieben Posaunen hatten sich gerüstet zu blasen. Und der erste Engel blies seine Posaune. Und es kam Hagel und Feuer mit Blut vermengt und fiel auf die Erde. Und der dritte Teil der Erde verbrannte. Und der dritte Teil der Bäume verbrannte. Und alles grüne Gras verbrannte. Dies beschreibt eine Art ökologische Katastrophe. Wir wissen nicht genau, wie dies zusammenkommen wird. Jetzt weiter im gleichen Kapitel, Vers 8 und 9. Weiter im gleichen Kapitel, Offenbarung 8, Vers 8 und 9. Der zweite Engel blies in seine Posaune und es schürzte etwas wie ein großer Berg mit Feuer brennend ins Meer. Und der dritte Teil des Meeres wurde zum Blut. Und der dritte Teil der lebendigen Geschöpfe im Meer starb und der dritte Teil der Schiffe wurde vernichtet. Ich habe vor etwa 4 oder 5 Jahren eine Predigt darüber gehalten, die Sie vielleicht nachschlagen und nachgucken können. Ich habe einige bekannte Informationen gezeigt. Ist Ihnen zum Beispiel klar, dass ein Drittel aller Schiffe durch das südchinesische Meer fährt? Und was haben wir in dieser Teil der Welt? Einige der explosivsten Vulkane überhaupt. Ich glaube, ich habe in dieser Predigt über Yellowstone gesprochen, einem Supervulkan, und darüber, was passieren würde, wenn Yellowstone explodieren würde. Ich glaube nicht, dass das passieren wird, aber wir haben diese Supervulkane und nicht nur wie Krakatau, den Berg St. Helens oder der Vesuv sind. Diese Vulkane haben weltweite Auswirkungen, Wetterveränderungen und alles andere. Sie können ein so großes Gebiet zerstören, dass es, wie es hier heißt, so ist also, als würde ein Berg ins Meer geworfen und würde ein Drittel der Schiffe zerstören. Jetzt Offenbarung Kapitel 8, Vers 10, im gleichen Kapitel Vers 10. Und der Drittel Engel blies seine Posaune und es fiel ein großer Stern vom Himmel. Also vielleicht wie eine Sternschnuppe, ein Meteor, ein sehr großer Meteor vielleicht. In der Lektüre von Eine kurze Geschichte von fast allem von Bill Bryson weist er darauf hin, dass diese Asteroiden ständig auf uns vorbeifliegen. Hunderte, wenn nicht Tausende, vielleicht Zehntausende befinden sich ständig auf dem Weg um die Erde. Aber um uns herum ist viel Platz. Das erinnert mich an das Sommerlager. Ein Jahr lang hatten wir einen Gewehrkurs mit Einzelschussgewehren, ein Vogelgewehr des Kalibers 22 mm. Die Jungs benutzten sie sicher und lernten, wie man so richtig damit umgeht. Wir hatten einen großen Erdhügel und dort befanden sich Ziele und alles. Und eine Maus kam heraus und die Jungen vergaßen die Ziele anzuzielen und begannen, auf diese Maus zu schießen. Der Lehrer sagte, ich muss zugeben, ich habe auch ein paar Mal auf diese geschossen, aber zum Glück für die Maus war sie klein, sie war schnell und es war viel Platz um sie herum, so ähnlich ist es auch mit der Erde. Aber wir wissen aus der Geschichte und Geologie, dass wir von großen Meteoriten getroffen wurden. Manche glauben, dass dies der Grund war, warum alle Dinosaurier ausgelöscht wurden oder umkamen. Wie das alles passiert ist, darüber können wir nur spekulieren. Wir wissen zwar, dass die Erde über 6000 Jahre alt ist, aber all das ist Gegenstand zahlreicher Spekulationen und selbst Wissenschaftler sind sich nicht immer einig. Manchmal kommen sie zu einem Schluss, dann kommt etwas Neues und sie haben eine andere Erklärung. Auch was auch immer es war, wir wissen, dass es eine riesige Asteroiden gab, die Erde getroffen haben und die Sprengkraft ist einfach unglaublich. Bison geht darauf ein, was passieren würde, wenn ein mittelgroßer Meteor oder Asteroid die Erde treffen würde. Wie die Bibel aufweist, fällt also etwas vom Himmel, ein großer Stern. Nun im wahrsten Sinne des Wortes ist es keine Sonne, es ist wie eine Sternschnuppe, die vom Himmel fällt. Was wir hier sehen, sind schreckliche ökologische Katastrophen auf der Erde. Lesen wir nochmal ganz Offenbarung 8, Vers 10. Offenbarung 8, Vers 10. Und der dritte Engel blies seine Posaune und es fiel ein großer Stern vom Himmel, der brannte wie eine Fackel und fiel auf den Drittelteil der Wasserströme und auf die Wasserquellen. Ein Drittel von ihnen wurde also verfinstert. Vielleicht liegt es daran, was kurz zuvor passiert ist. Eine riesige Wolke umkreist die Erde und verdunkelt das Licht für eine gewisse Zeit. Seit gibt es die letzten drei Posaunen. In Kapitel 9, Vers 1 wird etwas gesprochen oder von etwas gesprochen, das aus einer Grube kommt, wie der Rauch eines großen Ofens, einer Grube ohne Boden, wie sie genannt wird. Und so wurden die Sonne und die Luft verfinstert. Und diese Heuschrecken kamen aus dem Erdinneren und kamen auf die Erde. Ihnen wurde Macht verliehen, wie den Skorpionen auf der Erde, wie es heißt. Sie haben Macht wie die Skorpione der Erde. Nun, viele Kommentare sagen, dass dies Dämonengeister sind, weil sie glauben, dass sie irgendwo da unten sind und jetzt herauskommen. Nun, Johannes beschreibt ja einfach, was er sieht, und er beschreibt die moderne Kriegsführung in den einzigen Begriffen, die er kennt. Sie sehen aus wie Heuschrecken. Ich habe oft gedacht, das sind wahrscheinlich Kampfhubschrauber, weil sie dieses große Gesicht haben und machen einen gewaltigen Lärm, das Geräusch ihrer Flügel, wie hier geschrieben steht. Sie können sich vorstellen, dass John oder Johannes einen Kampfhubschrauber als Heuschrecke betrachtet, aber das hier könnte auch etwas völlig anderes sein. Es könnte in Zukunft eine Art Drohnenkrieg sein. Drohnen werden immer häufiger eingesetzt und der nächste Krieg könnte sehr wohl hauptsächlich mit Drohnen geführt werden. Auch dahinter werden Menschen stecken, aber im Moment sehen wir viel davon in der Ukraine. Ich habe neulich gelesen, dass Nordkorea jetzt einen Drohnentorpedo hat und dieser ist einigermaßen modern, aber nicht mit den russischen Drohnentorpedo zu vergleichen. Dieser russische Drohnentorpedo ist atomgetrieben, das heißt, er kann ziemlich lange im Ozean herumschwirren, weil er einen Atomgenerator hat. Er kann bis auf 1000 Meter sinken, weil es sehr schwierig macht, ihn zu entdecken. Und selbst wenn man ihn entdeckt, was macht man damit? Er kann aber auch mit einer Atombombe bestückt sein. Man kann sich vorstellen, was ein mit einer Atombombe bestückter Torpedo inmitten einer Flugzeugträgerflotte anrichten würde. Aber noch unheilsvoller ist die Vorstellung, dass er in der Nähe des Landes auftauchen würde, offensichtlich weit genug vom Land entfernt, aber sie wüssten es, sie könnten es berechnen und eine Atomwaffe explodieren lassen, die einen Tsunami auslösen würde, die Städte einfach überschwemmen würde. Interessanterweise sind die Vereinigten Staaten, England, Kanada, Australien und Südafrika in diesem Sinne alle Küstennationen, Wir haben viele Städte an der Küste. Russland hat nicht viele. Tatsächlich ist das einer der Gründe, warum sie so lange ökonomisch sich unten befanden. Wenn sie das haben, was haben wir dann, von dem wir nichts wissen? Und was haben andere Nationen? Wissen Sie, in Deutschland lief vor dem Zweiten Weltkrieg eine Menge hinter den Kulissen. Wir haben andere Nationen, von denen wir keine Ahnung haben. Wenn wir erst einmal davon erfahren, wird das Fass zu einer alten Technologie, weil alles im Geheimen geschieht. Was auch immer Johannes hier beschreibt, sei es eine Art Drohnenkrieg, das aus dem Nichts kommt, es muss fast eine Art biologische oder chemische Waffe sein. Nun, diese Waffen wurden eingesetzt. Jetzt weiter Offenbarung, Kapitel 9, Vers 6 bis 8. Entschuldigung, Offenbarung 9, Vers 5 bis 8. Offenbarung 9, 5 bis 8. Und ihnen wurde Macht gegeben, dass sie sie töten, sondern sich quälten 5 Monate lang. Und ihre Qual war wie eine Qual von einem Skorpion, der einen Menschen sticht. In jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen und nicht finden. Sie werden begehren zu sterben und der Tod wird von ihnen fliehen. Und die Heuschrecken sahen aus wie Rosse, die zum Krieg gerüstet sind. Und auf ihren Köpfen war etwas wie goldene Kronen und ihr Antlitz glich des Menschenantlitz. Und sie hatten Haar wie Frauenhaar. Ja, manchmal malen sie alle möglichen Dinge auf die Seiten dieser Kriegsmaschinen. Und das ist die Macht des Tieres, das auftaucht und in den Krieg zieht. Aber dann gibt es ab Vers 13 einen Gegenangriff von denen, die östlich des Euphrat stehen, mit einer Armee von 200 Millionen Menschen. Nun, wir denken oft, wie kann das nur sein? Nun, wenn man China und Indien nimmt, findet man dort eine jede Menge Menschheit. Es gibt dort auch andere Orte, die man zusammenbringen könnte. Das wird passieren, weil sie es als totalen Krieg betrachten werden. Es geht um Leben oder Tod. Es gibt kein Herumspielen, denn es geht um alles oder nichts. Also eine 200 Millionen Mann Armee hat nicht 200 Millionen Mann an der Front. Sie haben die gesamte Versorgungskette, die dazugehört. Und was das alles genau bedeutet, darüber können wir nur spekulieren, aber ich denke, wir verstehen, dass das heißt, sie kommen aus dem Osten und von der anderen Seite des Euphrats. Dort lebt heute der Großteil der Menschheit. Indien ist heute das bevölkerungsreichste Land der Welt und hat China überholt. In beiden Ländern leben etwa 1,4 Milliarden Menschen. Zusammen sind es 2,8 Milliarden, fast 3 Milliarden Menschen plus die anderen asiatischen Länder, die ebenfalls viele Einwohner haben. Es ist also wirklich ein Beweis der Heiligen Schrift, dass man eine solche Armee haben könnte. Sie müssen nicht alle Waffen haben, sie können alle möglichen Dinge haben und sie könnten diese riesige Lieferkette, also ein Teil dieser großen Armee sein. Dies wird als das 5. und 6. Siegel beschrieben. Wie lange dauert das alles? Nun gehen wir zu Jesaja, Kapitel 61, Vers 2. Lesen wir das, Jesaja, Vers 61, Vers 2. Zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Vergeltung unseres Gottes zu trösten alle Trauernden. Lesen wir auch jetzt Jesaja 63, 4. Jesaja 63, Vers 4. Denn ich hatte einen Tag der Vergeltung mir vorgenommen, das Jahr, die meinen zu erlösen, war gekommen. Es gibt noch eine weitere Schriftstelle, gehen wir zu Kapitel 34 in Jesaja, wo von dem Tag des Herrn als einem Jahr die Rede ist. Wir haben hier drei Zeugen dafür. Jesaja 34, Vers 8. Jesaja 34, Vers 8. Denn es kommt der Tag der Rache des Herrn und das Jahr der Vergeltung, um Zion zu rächen. So haben wir einen Tag für ein Jahr Prinzip hier. Ich werde mir nicht die Zeit nehmen, dorthin zu blättern, aber Sie können es aufschreiben, wenn Sie möchten. 4. Buch Mose, Kapitel 14, Vers 34 und Ezekiel 4, Vers 6, die Beispiele für prophetische Dinge, die im Prinzip ein Tag für ein Jahrprinzip sind. Wir verstehen diesen Tag des Herrn also als buchstäblich einen Zeitraum von einem Jahr, in dem dies geschieht. Gehen wir nun zur Offenbarung, dem 11. Kapitel, denn hier wurde es heute schon erwähnt. Denken Sie daran, dass das 7. Siegel aus 7 Posaunenplagen oder 7 Posaunen besteht. Kommen wir also zum Blasen der 7. Posaune in Vers 15, jetzt Offenbarung, Kapitel 11, Vers 15, Offenbarung 11, Vers 15. Und der 7. Engel blies, also der letzte, blies seine Posaune und es erhoben sich große Stimmen im Himmel und die sprachen, sind die Reiche des Herrn, es sind unsere Reiche der Welt unseres Herrn und seines Christus geworden und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Davon lesen wir im 7. Kapitel des Danielbuches und im 19. Kapitel des Lukasbuches, wo der Edelmann in ein fernes Land geht, um ein Königreich für sich zu erlangen. Von dieser Krönung lesen wir im 7. Kapitel des Danielbuches und er kehrt zurück und belohnt seine Diener. Jetzt Offenbarung Kapitel 11, Vers 16 bis 18. Offenbarung Kapitel 11, Vers 16 bis 18. Lesen wir hier weiter. Und die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thron saßen, fielen nieder auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen, wir danken dir, Herr, allmächtiger Gott, der du bist und der du warst, dass du an dich genommen hast, deine große Macht und herrschest. Und die Völker sind zornig geworden und es ist gekommen, dein Zorn und die Zeit, die Toten zu richten und den Lohn zu geben, deinen Knechten, den Propheten und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen, und zu vernichten, die die Erde vernichten. Es ist also die Zeit der Wiederkehr Christi, die Zeit der Errichtung seines Königreichs, seines weltherrschenden Königreichs, in der wir als Könige und Priester in die Familie Gottes hineingeboren werden. Wir werden zu diesem Zeitpunkt belohnt und Gott wird seinen Zorn ausgießen, um die Aufmerksamkeit der Menschheit zu erregen. Sie kommen an den Punkt, an dem er einfach eingreifen und alles stoppen muss. Wir stellen fest, dass dies noch nicht das Ende des Tages des Herrn ist. Wir sind bei der 7. Posaune hier angekommen. Aber wir stellen fest, dass die 7. Posaune nicht nur auf die Wiederkehr Christi hinweist, sondern auch durch 7 letzten Plagen symbolisiert wird. Wir werden uns diese gleich ansehen. Aber ich möchte zurückkommen, auch vielleicht halten Sie Ihre Stelle hier frei. Und ich werde nur kurz darauf eingehen. Die 7. Posaune ist die Zeit der Wiederkehr Christi und der Auferstehung der Heiligen. Das ist unsere Belohnung. Etwas, von dem Herr Strain etwas früher erwähnt hatte. Jetzt Matthäus Kapitel 24, Vers 29 bis 31, Matthäus 24, Vers 29 bis 31. Sogleich aber nach der Bedrängnis jeder Zeit wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohnes am Himmel. Und dann werden wehklagen alle Geschlechter auf Erden und werden sehen, den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel senden mit hellen Posaunen und sie werden seine Auserwählten sammeln von den 4 Winden von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Das sehen wir auch, wie es etwas früher gelesen wurde in 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 16. Aber gehen wir noch einmal zu 1. Korinther Kapitel 15. Ich weiß, das wurde schon früher gelesen, aber ich möchte alle daran erinnern, dass die Zeit der Rückkehr Christi auf die Erde und die Auferstehung der Heiligen gekommen ist, wenn die 7. Posaune geblasen wird. Jetzt lesen wir 1. Korinther Kapitel 15, Vers 50 bis 52, 1. Korinther 15, 50 bis Vers 52. Das sage ich euch aber, lieber Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben können, auch wird das Verweschliche nicht ereben, die Unverweslichkeit. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis, wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Und das plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten oder siebten Posaune. Also wie viele Posaunen gibt es? Die Offenbarung sagt uns, dass es sieben Posaunen sind. Lesen wir weiter den zweiten Teil von Vers 52 und dann 53, 52 und dann 53. Denn er wird die Posaunen erschallen und die Toten werden auferstehen, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Denn dies Verwesliche muss anziehen die Unverweslichkeit und die Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. Im 11. Kapitel der Offenbarung heißt es, wenn die siebte Posaune ertönt, ist die Zeit der Wiederkehr Christi und der Auferstehung der Heiligen gekommen. Aber dann ist nicht das Ende des Zornes des Lammes. Die Menschheit im Allgemeinen wird immer noch nicht bereut haben. Im 14. Kapitel sehen wir, dass Gott diese Welt eine Warnung gibt. Beginnen wir in Vers 6, jetzt Offenbarung 14, Vers 6 und 7. Offenbarung 14, Vers 6 und 7. Und ich sah einen anderen Engel fliegen mitten durch den Himmel, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen, denen, die auf Erden wohnen, allen Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern. Und er sprach mit großer Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und betet an den, der gemacht hat, Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen. Weiter im gleichen Kapitel, 8 Vers 10, 8 bis Vers 10. Und ein zweiter Engel folgte, der sprach, sie ist gefallen, Babylon, die große Stadt, denn sie hat mit dem Zorneswein ihrer Hurerei getränkt alle Völker. Und der dritte Engel folgte ihnen und sprach mit großer Stimme, wenn jemand das Tier anbetet und sein Bild nimmt, das Zeichen an seine Stirn und an seine Hand, der wird aus dem Wein des Zornes Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in den Kelch des Zornes, und er wird gequält werden mit Feuer und Schwefel vor dem heiligen Engeln und vor dem Lamm. Hier sehen wir also, dass noch mehr kommen wird. Es werden Plagen ausgegossen. Im 16. Kapitel der Offenbarung, oder lassen Sie mich zum 15. Kapitel hier gehen. Lesen jetzt Offenbarung 15, Vers 1. Offenbarung 15, Vers 1, das nächste Kapitel hier. Und ich sah ein anderes Zeichen am Himmel, das war groß und wunderbar, sieben Engel, die hatten die letzten sieben Plagen. Also die siebte Posaune, die letzte der Posaunen, die den Tag des Herrn zusammenfassen, bestehen also aus sieben weiteren Teilen aus ausgegossenen Schalen, und diese werden in sehr schneller Folge ausgegossen. Lesen wir weiter jetzt den zweiten Teil vom Offenbarung 15, Vers 1, im zweiten Teil. Denn mit ihnen ist vollendet der Zorn Gottes. Und dann weiter Offenbarung, Kapitel 16, Vers 2. 16, Vers 2. Und der Erste ging hin und goss seine Schale aus auf die Erde, und es entstand ein böses und schlimmes Geschwür an den Menschen, die das Zeichen des Tieres hatten und die sein Bild anbeteten. Dann goss der Zweite seine Schale in Vers 3 und aufs Meer, und es wurde zu Blut wie von einem Toten. Jetzt lesen wir weiter Offenbarung 16, jetzt Vers 4 weiter. Vers 4. Und der dritte Engel goss aus eine Schale in die Wasserströme und in die Wasserquellen, und sie wurden zu Blut. Und weiter im gleichen Kapitel, Vers 5. Vers 5 jetzt. Und ich hörte den Engel der Wasser sagen, gerecht bist du, der du bist und der du warst, du Heiliger, dass du dieses Urteil gesprochen hast. Also das ist die gerechte Empörung Gottes. Wir, die Menschheit im Allgemeinen, haben Gott 6000 Jahre lang die Nase gerümpft. Adam sagte ganz arrogant, ich brauche dich nicht, ich werde diesen Baum wählen. Und seitdem folgen wir seinem Beispiel. Wir setzen unsere Führer ein und wählen unsere Vergehensweise und egal was passiert, die Menschheit im Allgemeinen bereut nicht. Gott ist also gerecht, er ist derjenige, der uns erschaffen hat, er ist derjenige, der uns die Möglichkeit gegeben hat, in seine Familie hineingeboren zu werden. Können Sie sich das vorstellen? Denken Sie einen Moment darüber nach, Brüder. Wir wurden auf diese Erde gesetzt, und wenn Sie diese kleine runde Kugel mitten im Nirgendwo betrachten und zum nächsten Stern gehen, ja, zum nächsten Stern. Es gibt Milliarden von Galaxien, die aus Milliarden von Sternen bestehen. Können Sie diesen Planeten nicht einmal sehen? Wie ich manchmal gesagt habe, sind wir weniger wert als die Bakterien an der Unterseite unserer Schuhe, wenn es keinen Gott gibt. Aber es gibt einen Gott. Das bedeutet, dass Sie, ich und jeder Mensch, der jemals gelebt hat, das Potenzial für ewiges Leben in der Familie Gottes haben. Er hat uns all dies mit großem Potenzial gegeben, wir haben es abgelehnt. Ich sage wir und meine damit die Menschheit im Allgemeinen, nur durch Gottes reiche Gnade hat er uns zufällig eine Schraube in den Kopf gedreht, um unsere Aufmerksamkeit zu erregen und uns die Gelegenheit zur Reue zu geben. Es lag nicht daran, dass wir so schlau oder rechtschaffen waren. Ich möchte es nicht herabwürdigen, indem ich sage, wir hätten im Lotto gewonnen, aber in diesem Sinne haben wir es wirklich getan. Gott hätte jeden rufen können. Wie Herr Strain betonte, hat Gott vorherbestimmt, dass er bestimmte Menschen rufen würde und aus welchem Grund auch immer hat er sie und mich gerufen. Wenn wir daran denken, wie wunderbar das ist, hat Gott dann ein Recht, wütend auf uns zu sein, denn er ist unglaublich, unglaublich geduldig. Weiter jetzt, Offenbarung Kapitel 16, lesen wir weiter, jetzt 6 und 7, Vers 6 und 7. Denn sie haben das Blut der Heiligen und der Propheten vergossen und Blut hat zu ihnen zu trinken gegeben, sie sind's wert. Und sie hörten den Altar sagen, ja Herr, allmächtiger Gott, deine Gerichte sind wahrhaft und gerecht. Dann gießt der vierte Engel seine Schale auf die Sonne aus und große Hitze versenkt oder verbrennt die Menschen. So heißt es jetzt im gleichen Kapitel, Vers 9. Jetzt Vers 9 im gleichen Kapitel. Und die Menschen wurden versenkt von der großen Hitze und lästerten den Namen Gottes, der Macht hat über die Plagen und bekehrten sich nicht, ihm die Ehre zu geben. Manchmal macht es mir Angst, wenn Menschen für Gott die Dinge verantwortlich machen, die hier auf Erden passieren. Vielleicht stirbt ein Kind oder jemand erkrankt an einer schrecklichen Krankheit. Es gibt keine Möglichkeit, den Schmerz, den Menschen in diesem Leben erfahren, zu verschönigen. Aber wenn man hinschaut und das Potenzial erkennt, wenn man sich ansieht, was Gott im Großen und Ganzen zu tun versucht, im Gegensatz zu meinem kleinen Teil der Welt und mir nicht gefällt, was Gott getan hat, dann ist es beängstigend, wenn die Leute Gott für Dinge verantwortlich machen. Nun, ich verstehe, dass Menschen manchmal, wenn sie schwere Zeiten durchmachen, sogar Hiob, Gott für bestimmte Dinge verantwortlich machen. Hoffentlich hat er Buße getan. Aber manchmal sehen die Menschen Gott auf eine Weise, die weder ihnen noch sonst jemandem zugute kommt und nicht hilft. Denn Gottes Urteile sind gerecht. Aber wir sehen hier in Vers 9, dass sie nicht Buße taten und ihm die Ehre gaben. Der fünfte Engel gießt seine Schalen also auf den Thron des Tieres. Lesen wir jetzt weiter. Offenbarung 16, Vers 11. Gleichen Kapitel. Offenbarung 16, Vers 11. Und lästerten Gott im Himmel wegen ihrer Schmerzen und wegen ihrer Geschwüre und bekehrten sich nicht von ihren Werken. Egal was Gott tut, sie scheinen es nicht zu verstehen. Er ist gütig mit uns, manchmal schenkt er uns zur rechten Zeit Regen, Manchmal hält er ihn zurück, aber er scheint uns vieles trotz all unserer Probleme auf der Erde, sind wir immer noch hier, also 8 Milliarden Menschen auf dieser Erde. Und irgendwann bietet er uns etwas Großes und Wunderbares an. Wenn er uns bestraft, verstehen wir es trotzdem nicht. Also muss Gott uns sozusagen durch die Mangel drehen. Er wird uns die schlimmste Treffprügel verpassen, die jemand auf der ganzen Welt bekommen kann. Warum übt er einen solchen Zorn auf die Menschheit aus? Nun, Jesaja, das 2. Kapitel, spricht über die Arroganz des Menschen und wie er uns demütigen wird. Lasst uns dort einfach hinblättern, Jesaja, das 2. Kapitel. Es gibt so viel, was wir sagen könnten, aber ich überspringe hier eine ganze Menge. Jetzt also Jesaja Kapitel 2, Vers 10 bis 12, Jesaja 2, 10 bis 12. Geh in die Felsen und verbirg dich in der Erde vor dem Schrecken des Herrn und vor seiner herrlichen Majestät. Denn alle hoffärtigen Augen werden erniedrigt werden und die stolzen Männer sind, werden sich beugen müssen. Der Herr aber wird allein hoch sein an jedem Tage. Denn der Tag des Herrn Zebaoth wird kommen über die Hoffärtigen und Hohen und über alles Erhabene, dass es erniedrigt werde. Vers 17 im gleichen Kapitel, Vers 17, dass sich beugen muss alle Hoffart der Menschen und sich demütigen müssen, die stolze Männer sind und der Herrn allein hoch sei an jenem Tage. Die Menschen werden sich also in Löcher und Höhlen verkriechen und sich vor Gott verstecken. Lesen wir weiter in Jesaja 13, Vers 9. Jesaja 13, Vers 9. Denn siehe, des Herrn Tag kommt grausam, zornig und grimmig, die Erde zu verwüsten und die Sünder von ihr zu vertilgen. Weiter im gleichen Kapitel, Jesaja 13, jetzt Vers 11. Vers 11. Ich will den Erdkreis heimsuchen um seiner Bosheit willen und die Gottlosen um ihrer Missetat willen und will der Hochmut der Stolzen ein Ende machen und die Hoffart der Gewaltigen demütigen. Wissen Sie, manchmal denken wir, nun, ich bin nicht arrogant, ich bin nicht überheblich, aber Brüder, ist es nicht eine Form von Arroganz, wenn wir denken, wir wüssten es besser als Gott? Wir müssen uns alle eingestehen, dass wir viele Fehler gemacht haben und ich denke, das ist der Grund, warum wir hier sind, weil wir erkennen, dass wir Fehler gemacht haben, sonst wären wir nicht hier. Was könnte aus einer solchen Verwüstung Gottes entstehen? Sehen wir das 27. Kapitel nun von Jesaja an. Jetzt Jesaja 27, Vers 13. Jesaja 27, Vers 13. Zu der Zeit wird man mit einer großen Posaune blasen. Nun, wir glauben, dass dies wirklich die Posaune des Jubeljahres ist, die Posaune, die im Jubeljahr geblasen wird, dem 50. Jahr, wenn alle Schulden erlassen werden und die Menschen in ihr ursprüngliches Land zurückkehren dürfen. In diesem Fall geht es nicht so sehr um die Posaune dieses Tages, sondern um die Posaune in 10 Tagen. Lesen wir den Vers nochmal oder machen wir da weiter. Jesaja 27, Vers 13, jetzt den zweiten Teil von Vers 13. Und es werden kommen die Verlorenen im Land Assur und die Verstoßenen im Lande Ägypten und werden den Herrn anbeten auf dem heiligen Berg zu Jerusalem. Also Gott wird eingreifen und diejenigen verschonen, die zu dieser Zeit gefangen genommen wurden. Und lesen wir weiter jetzt Jesaja Kapitel 11, Vers 11 bis 13. Jesaja 11, 11 bis 13. Und der Herr wird zu der Zeit zum zweiten Mal seine Hand ausstrecken, dass er den Rest deines Volkes loskaufe, die übrig geblieben ist in Assur, Ägypten, Patros, Kusch, Elam, Shinar, Hamat und auf den Inseln des Meeres. Und er wird ein Zeichen aufrichten unter den Völkern und zusammenbringen, die Verjagten Israels und die zerstreuten Judas versammeln von den vier Enden der Erde. Und der Neid Ephraims wird aufhören und die Feindschaft Judas ausgerottet werden, dass Ephraim nicht mehr neidisch ist auf Juda und Juda nicht mehr Ephraim Feind ist. Also er wird die Menschen in ihr ursprüngliches Land zurückbringen, in dem sie sein sollten. Im 19. Kapitel des Jesaja-Buches wird es am Ende wirklich sehr schön, wenn die sieben Posaunen erklingen und die sieben letzten Plagen ausgegossen werden und Christus zurückkommt, werden Sie und ich die Gelegenheit haben, mit ihm als Könige und Priester zu herrschen und dieser Welt die richtigen Führung zu bringen. Satan wird entfernt und wir werden ihn und seine Dämonen ersetzen. Nun lesen wir Jesaja 19, Vers 23 bis 25. Jesaja 19, Vers 23 bis 25. Zu der Zeit wird eine Straße sein von Ägypten nach Assyrien, dass die Assyrer nach Ägypten und die Ägypter nach Assyrien kommen und die Ägypter samt den Assyrern Gott dienen. Zu der Zeit wird Israel der Dritte sein, mit den Ägyptern und Assyrern ein Segen mitten auf Erden, denn der Herr Zebaoth wird sie segnen und sprechen: Gesegnet bist du, Ägypten, mein Volk, und du, Assur, meine Händewerk, und du, Israel, mein Erbe. Die Gegner, die einst unsere Feinde waren, Ägypten, das Israel in die Sklaverei führte, und Assyrien, die Route des Zorn Gottes gegen Israel, also Deutschland und seine Verbündeten, werden, wenn alles gesagt, getan ist, die drei führenden Nationen der Welt von morgen sein. Die alten Feinde und Feindseligkeiten, die wir hatten, werden verschwinden, war derjenige, der sie aufwiegelte, Satan, der Teufel, von dem wir in 10 Tagen hören werden, wird entfernt werden. In 10 Tagen werden wir also mehr darüber erfahren. Gott wird die Kontrolle über diese Welt übernehmen und endlich Frieden bringen. Es ist eine wunderbare Sache, die Gott tut. Manchmal fällt es uns schwer zu verstehen, wie schrecklich Dinge auf dieser Erde wirklich werden. Aber Gott lässt sie zu und er wird Satan seinen Zorn, die Trübsal, gestatten. Doch dann genau im Buch Hiob, nachdem all diese Freunde die Dinge erklärt haben und schließlich einer den Nagel auf den Kopf trifft, greift Gott mit einem Wirbelsturm ein und bringt alles in Ordnung. Die Menschheit lehnt Gott arrogant ab und will stattdessen den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Aus diesen Schriften ersehen wir, dass die Menschheit trotz all der Plagen keine Buße tun wird. Selbst wenn die Menschheit von schrecklichen Plagen heimgesucht wird, wird sie sich weigern, Buße zu tun. Aber Gott wird unsere Aufmerksamkeit erregen. Und wenn die Menschheit keine Buße tut, wird sie besiegt werden. Es ist wie einem Kind, der eine Tracht Prügel braucht. Irgendwann wird der Schmerz stark genug und sie haben seine Aufmerksamkeit. Jetzt können sie ihm etwas beibringen. So wird Gott den Geist beseitigen, der den Lauf dieser Welt bestimmt und Christus für das andere damit beauftragen. Das sind Sie und ich, wenn wir bis zum Ende treu bleiben. Er wird diesen unruhigen Planeten endlich Frieden bringen. Das ist es, was wir glauben und annehmen. Das ist der Grund, warum wir hier sind. Die Auferstehung zum ewigen Leben als Könige und Priester in Christi bald kommenden Königreich ist unsere Hoffnung. Es ist unser Traum und er wird ihn wahr werden lassen.